Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Die Erneuerbaren haben im ersten Halbjahr einen Anteil von 43% am Stromverbrauch gehabt. Das ist viel, aber es ist weniger als im letzten Jahr. Und die Energieverbände sagen, das sei zu wenig. Wir brauchen 70% bis 2030. Die Energiewende stockt etwas, so scheint es. Und jetzt kommen die großen Brocken bei der Dekarbonisierung dran. Die Industrie hat große Ziele. Was ist mit den Sektoren, die die Menschen direkt angehen? Mobilität und Wärme. Warum gelingt es uns eigentlich nicht, genug Energie einfach einzusparen? Und wie sieht das Angebot der größten Regierungsfraktion CDU-CSU aus? Über diese Fragen spreche ich heute mit Carsten Müller. Herr Müller hat Jura in Göttingen studiert und ist seitdem selbstständiger Rechtsanwalt. Er hat aber auch im Studium Erfahrungen bei der Deutschen Bank gesammelt und er war Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen. Politisch ist er seit fast 40 Jahren in der CDU aktiv. Im Rat der Stadt Braunschweig, im Land Niedersachsen und nun schon das zweite Mal als Mitglied im Deutschen Bundestag. Herr Müller ist Vorsitzender der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, der DINEF, und er ist Vorsitzender des Parlamentskreises Automobiles Kulturgut und des Parlamentskreises Energieeffizienz. Lieber Herr Müller, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, Herr Dr. Behr, grüße Sie, freue mich.
Lieber Herr Müller, bitte stellen Sie sich doch selbst nochmal unseren Zuhörenden kurz vor. Vielleicht mit Blick auf die Frage, was denn am Automobil für Sie Kultur ist.
Okay, Sie führen das Thema sozusagen erstmal auf ein Nebengleis. Sie haben mich ja schon ziemlich, ziemlich zutreffend vorgestellt. Da ist nicht mehr viel dazu zu sagen. Erstmal einen soliden Beruf nach dem Abitur in Braunschweig, das ich gemacht habe, gelernt, also Bankkaufmann geworden. Das hatten Sie auch angedeutet, dann ein bisschen im Büro. Beruf gearbeitet und dann während des Studiums, aber auch danach habe ich in verschiedene Branchen hineingerochen. Also ist es immer ganz gut, wenn man auch Erfahrungen außerhalb des Parlaments sammelt und das war bei mir im Bereich Automotive, Immobilienentwicklung, Lebensmittelindustrie, im Bereich Fleisch und Wurstwaren, Absatz und Verkauf, Naturdarmhandel und. Also auch ein bisschen was Exotisches dabei. Das passt eigentlich ganz gut, wenn man dann auch sich größeren Aufgaben im Bund zuwendet. Sie haben die Aufgaben gut beschrieben. Also zu mir selber muss ich weiter nichts sagen. Sie haben den Parlamentskreis Automobiles Kulturgut angesprochen. Was ist am Automobil eigentlich Kulturgut? Also natürlich ist das
eine rhetorische Frage am Ende fassen.
Ach so, ich dachte, wir können jetzt... Wir können jetzt 2 Stunden über das Automobil in der historischen Betrachtung Meinungen, Strukturen, Tendenzen gerne, debattieren. Ja. Aber nein, das ist natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mobilität ist überhaupt auch ein interessantes Freiheitsrecht, aber das Ganze muss verantwortungsvoll gehandhabt werden. Und ich will es jetzt nicht vereinzeln auf technische Besonderheiten. Wann hat sich was wie wo durchgesetzt? Wie war es begleitet? Welcher Zeitgeschmack hat sich abgebildet? Wie steht sich die Szene heute da? Wie gesagt, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber es freut mich sehr, dass dieses überfraktionelle Gremium auch ihr Interesse gefunden hat. Und wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern ab und zu mal einschlägige Presseorgane liest, sind ja doch relativ viele Menschen, die sich für historische Fahrzeuge interessieren. Und das reicht im Grunde von historischen Fahrrädern oder Fahrrädern mit Hilfsmotor über klassische PKWs, LKWs, Busse und sowas bis hin zum Beispiel zum Bereich der historischen Traktoren. Der wird vom Parlamentskreis Automobiles Kulturgut wahrscheinlich schon mal hier und da gehört haben und seinen Spaß haben. Und wenn er seinen Spaß oder sie ihren Spaß noch nicht hat, dann wollen wir auch dafür eintreten, dass wir mit diesem Hobby verantwortungsvoll umgehen und niemanden über Gebühr Nerven oder ihm auf den Geist gehen oder, ich sag mal, Natur- und Ressourcenverbrauch im unvertretbaren Übermaß bewirken.
Ich glaube, dass das Thema Automobil ist natürlich ein allgegenwärtiges und ist ein sehr spannendes für die Menschen. Deswegen
auch ein hochemotionales im Übrigen. Das muss man auch sehen. Das merke ich immer wieder. Da geht es auch häufig mit den Leuten einfach gefühlsmäßig durch. Und wenn es da um die Frage von Fahrverboten geht oder eine solche Behauptung aufgestellt wird, dann schlagen die Wellen hoch. Und auch ich bin insgesamt eher ein etwas gelassenerer Typ. Manche würden vielleicht sagen phlegmatisch und das ist auch manchmal so schlecht nicht. An Tatendrang fehlt es mir gleichwohl auch nicht.
Dann lassen Sie uns mal kurz, dann starten wir doch in die Mobilitätspolitik. Ist natürlich ein spannender Bereich. Sie sind kein Freund von Fahrverboten, habe ich den Eindruck.
Nö, ich bin überhaupt kein Freund von Verboten, weil ich an die Begabung des Menschen, sich vernünftig und rücksichtsvoll zu verhalten, glaube und davon auch überzeugt bin, versuche das auch selber. Klappt meistens ganz gut, glaube ich. Manchmal klappt es auch nicht. Bin auch nur ein Mensch. Und bevor man alles sozusagen kanalisiert und bis ins Kleinste vorschreibt, was in der Regel sowieso dann nicht klappt, setze ich eher darauf, dass die Leute von alleine auf die vernünftigen Lösungen kommen und sich auch in ihrer Umwelt bei ihren Mitmenschen umgucken. Was wollen die? Wie stellen die sich das vor? Wie machen die das? Was kann ich machen? Was kann ich besser machen? Mhm. Deswegen bin ich eher ein Freund davon. Und wie gesagt, der Mobilitätssektor stellt uns auch vor große Herausforderungen. Auch da bin ich ein Freund von großer Offenheit, Technologieoffenheit und halte so von rein dogmatischen Ansätzen gar nichts. Ich habe jetzt im Wahlkampf fahre ich zum Beispiel ein batterieelektrisches Fahrzeug. Das ist ein bisschen auffällig beklebt.
Ah, okay. Und ich hätte jetzt gedacht, Sie fahren einen Oldtimer, ehrlich gesagt, mit dem Automobil- und Kulturgutkreis.
Privat habe ich solche Fahrzeuge, aber im Wahlkampf und im innerstädtischen Einsatz und Braunschweig und die Region, das ist alles relativ kompakt, ist, das muss man sagen, ein batterieelektrisches Fahrzeug an sich eine sehr kluge Überlegung, weil man Fahrprofile hat, die von hoher Fahrdynamik gekennzeichnet sind. Das heißt, nicht immer voll auf den Pinsel drauftreten, wilden Ampelstart und dann wieder in die Eisen, sondern von viel Stop and Go, von Beschleunigungsvorgängen und Abbremsvorgängen, von Kurzfahrten und so weiter. Dann ist sowas, macht sowas viel Sinn, wenn es, wenn darüber hinaus Ladeinfrastruktur auch noch vorhanden ist, umso besser. In meiner Heimatstadt, die allerdings nicht von meiner politischen Partei, von meiner politischen Heimat im Moment regiert wird, ist das leider etwas schwach. Wir sind bei 400 Städten und Gemeinden im Vergleich auf Platz 354. Ich will jetzt kein Politikbashing machen, aber wenn eine Gruppierung wie die Grünen mit in der Verantwortung stehen, dann hält man eigentlich was anderes für angezeigt oder möglich. Und da sieht man, Vorurteile oder Voreinstellungen müssen immer mal überprüft werden. Also ich finde, das funktioniert ganz gut, wenngleich auch aus meinem sozusagen hobbygebundenen Freundes- und Bekanntenkreis natürlich einige Sachen, Mensch, kommst du noch ganz klar, ein Batteriefahrzeug, was ist denn das? Und dann muss man sagen, ja, es gibt eben Anwendungsfälle, da ist ein batterieelektrischer Antrieb die beste verfügbare Lösung. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Da sind andere Antriebsalternativen oder Verkehrsträgeralternativen klüger. Und das kann man wunderbar kombinieren. Und das ist ja auch eine Herausforderung mit dieser Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger, die wir angehen müssen. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Aber das finde ich spannend. Da muss ich mal fragen. Sie kommen ja aus Niedersachsen, also dem Autoland vielleicht neben Bayern schlechthin. Ich habe heute Morgen meine These gelesen, die mir gar nicht so klar war. Also VW ist ja sehr bekannt dafür, dass sie einen radikalen Schwung in Richtung Elektromobilität jetzt machen. Da war die These des Journalisten, VW guckt zu stark auf den chinesischen Markt. Also die Brille ist zu sehr auf extern gerichtet, auf das Wachstum im chinesischen Markt. Und die These, die ja, glaube ich, prominent nur von solchen Leuten wie Elon Musk oder dann eben VW Herbert Diess vertreten wird, dass der Batterieantrieb selbst für die LKWs geeignet wäre, so in der Form ja wirklich zu hinterfragen wäre.
Ja, das halte ich für, da bin ich eher bei dem Journalisten. Mir liegt natürlich so ein Unternehmen wie Volkswagen sehr am Herzen, auch wenn das konkrete Wahlkampfmobil, das ich fahre, nicht aus diesem Konzern stammt, weil ich mich zwar dafür einsetze, aber das lieber aus Überzeugung und dann muss ich da sozusagen kein Goodie dafür abbekommen. Auch das sehe ich undogmatisch, aber ich würde die These des von Ihnen zitierten Journalisten stützen. Ich halte diesen Angang, der im Volkswagen-Konzern im Moment gewählt wird, für nicht wirklich abgewogen. Ich halte auch Einlassungen von Herrn Diess, die jetzt in diesen Tagen gekommen sind, dass er die Wasserstofftechnologie für Zeitverschwendung hält, für abwegig. Und setze da eher auf Technologievielfalt, auf Technologieoffenheit. Es ist ja wunderbar, wenn Fahrzeuge, auch batterieelektrische, für die geeigneten Anwendungsfälle im Portfolio sind. Alles auf eine Karte zu setzen, ist, glaube ich, nicht richtig. Und was mir ganz wichtig ist, wir sollten klugerweise ja auch Lösungen für den Fahrzeugbestand anbieten. Ja. Und da reden wir so über einen dicken Daumen von 50 Millionen Fahrzeugen in Deutschland. Die sind praktisch alle Verbrenner angetrieben. Und wenn wir sagen, dass wir für die Herausforderung, die uns die CO2-Problematik stellt, für unsere Klimaanstrengungen sehr schnell handeln müssen, dann wünschte ich mir da viel mehr Begeisterung und Offenheit für Lösungen, die praktisch mit dem Hebel umlegen gehen. Also CO2-arme, CO2-neutrale, flüssige und gasförmige Kraftstoffe für automobile Anwendungen zulassen. Da steht das SPD-geführte Bundesumweltministerium seit Jahren auf der Bremse. Mhm. Für mich vollkommen unverständlich, denn mit solchen Lösungen können wir insgesamt Probleme von Luftschadstoffen hervorragend in den Griff bekommen. Wir müssen uns ja nur 2, 2,5, 3 Jahre zurückversetzen. Da war die Diskussionslage auch noch eine ganz andere. Die CO2-Problematik, die auch damals natürlich da war, war eher in den eher auf Platz 2 oder 3 der Betrachtung abgerutscht. Die Frage der Stickoxidemissionen war uneinholbar an 1. Wir haben gesehen, dass wir mit klugen Maßnahmen die Stickoxidexpositionen und die Emissionssituation gut in den Griff bekommen können. Und da haben wir eben auch noch bei kraftstoffseitig viel Luft nach oben. Ich wünschte mir da ein etwas entschlosseneres Handeln und setze mich selber dafür ein.
So ein bisschen der Schadstoff der Woche im Moment. Es gibt ja so diese bisschen despektierliche Bezeichnung dazu. Das klingt bei Ihnen so, als ob die Zukunft in der Mobilität zweigleisig ist in Richtung A, Wasserstoffmobilität, B, Elektromobilität. Und natürlich ja, schon auch, ein sicher auch, großer Anteil. Hat der auch, Diesel eine Zukunft für Sie?
Ja, wir haben ja heute schon Dieselersatzstoffe, die aus beispielsweise Abfall gewonnen werden, die auch den Vorteil haben, dass sonstige Luftschadstoffe und auch Partikelemissionen dramatisch zurückgehen und auch da sehe ich noch Möglichkeiten. Und wir haben ja auch einen relativ hohen Fahrzeugbestand. Im Übrigen müssen wir eins sehen. Es werden ja nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland oder im angrenzenden europäischen Ausland Kraftfahrzeuge gefahren, sondern weltweit. Und auch da müssen wir Lösungen und Verfahren finden, die international anschlussfähig sind. Da wird der Verbrennungsmotor, aber idealerweise mit CO2-armen oder CO2-freien oder möglicherweise sogar mit CO2-negativen Kennzahlen eine große Rolle spielen. Das sehe ich schon. Mhm. Also wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Auch batterieelektrischer Antrieb wird nicht verschwinden, ganz im Gegenteil. Ich bin so ein bisschen phlegmatisch. Das kann man ja auch sagen, ich bin nicht so wirklich modisch. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann alle hinter dem Ball herlaufen. Das gibt auch kein schönes Spiel, sondern das insgesamt eher etwas offener gestalten und für die verschiedenen Anwendungsfälle die verschiedenen Lösungen haben. Wir bräuchten, um beispielsweise batterieelektrische Schwerlast-LKWs zu bekommen, noch dramatische Entwicklungssprünge bei der Energiedichte von Batterien. Dramatisch. Und das ist einfach schwer abbildbar. Und wir sind dann beim Thema der Ladeinfrastruktur. Ich hatte Ihnen da den beklagenswerten Zustand meiner Heimatstadt Braunschweig kurz geschildert. Da sind wir dann auch noch nicht wirklich in der Nähe einer Lösung. Also da gibt es eine Vielzahl von Themen und man muss auch den Blick richten. Es ist ja nicht nur die CO2, der CO2-Ausstoß in der Nutzungsphase im engsten Sinne. Also ein Fahrzeug, das produziert wird, trägt ja auch aus der Produktion und später vielleicht auch aus der Entsorgung einen CO2-Rucksack mit sich rum. Und auch das müssen wir betrachten. Also ich bin da eher für so eine ganzheitliche Betrachtung, also Cradle to Grave, die aus meiner Sicht der passende Maßstab ist. Denn es geht ja an sich um nicht weniger als und aber auch nicht um mehr als die als ppm CO2 pro Kubikmeter Atmosphäre.
Das ist natürlich dann, das wird dann am Ende beliebig komplex, aber ich bin da total bei Ihnen. Wenn man das sauber aufsetzen will, dann muss man eigentlich die ganze Kette angucken und dann ist es natürlich manchmal die Rechnung ein bisschen schwieriger aus. Es gibt ja im Gebäudesektor, zu dem wir auch gleich auch nochmal kommen, ja auch schon die Begrifflichkeit graue Energie, die in dieselbe Richtung geht. Ja. Also wie viel CO2 entsteht eigentlich schon allein durch den Produktionsstoff. Sehr, sehr spannendes Thema, aber sehr komplex, glaube ich.
Ja, das ist so.
Der Strom muss ja auch irgendwo herkommen, selbst wenn die Batterie dann irgendwann die Sprünge macht, wovon wir ja alle ausgehen. Stromerzeugung und Energie. Wie blicken Sie denn auf die Energiewende jetzt im Wahlkampf 2021?
Ich glaube, das ist schon ein insgesamt sehr wichtiges Thema, das immer breitere Schichten der Gesellschaft erreicht hat. Ein ganz grundsätzliches Verständnis für etwas, was ich mal mit Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen oder Bewahrung der Schöpfung beschreiben möchte, ist in weiten Teilen da und im Übrigen nicht nur im Bereich der jungen Menschen, der jungen Generation, sondern eben auch in der älteren Generation. Das finde ich im Grundsatz gut und ich sehe darin eher eine Chance für eine wirtschaftliche Entwicklung als eine Bedrohung für kluge Industriepolitik. Ich glaube, dass wenn man auch, ich sag mal, unseren Globus insgesamt in den Blick nimmt, dass sich nachhaltige Verfahren, nachhaltige Produkte nicht erst langfristig, sondern schon mittelfristig bisweilen kurzfristig durchsetzen werden. Und das ist dann eben auch immer technologiegetrieben und hochwertige Produkte, technologisch weit entwickelt, kluge Prozesse, das können wir in Deutschland, das können wir in Europa. Deswegen bin ich da an sich insgesamt eher gut gestimmt.
Jetzt sprechen wir ja im Juli 2021. Wir sind einige Wochen nach einem Verfassungsgerichtsurteil und einer relativ aufgeregten Debatte um das Klimaschutzgesetz. Es hat die letzten Wochen, so die letzten Entscheidungen gegeben im Bundestag zu einem Energiepaket, Klimaschutzgesetz. Wie sind Sie zufrieden damit? Also was ist rausgekommen so als wichtigste Punkte aus Ihrer Sicht?
Also wichtiges Zeichen ist Handlungsfähigkeit, die Herausforderung annehmen. Das schnelle Reagieren und auch das entschlossene Reagieren auf die Aufgabe, die uns das Bundesverfassungsgericht gestellt hat. Das hat ja mitnichten die Klimaschutzanstrengungen verworfen, sondern hat mehr Planungssicherheit und mehr Konkretheit für einen Zeitraum nach 2030 gefordert. Mhm, ja. Dem sind wir gerecht geworden. Wir können auch erstmal Motivation daraus schöpfen, dass wir eine ganze Menge hinbekommen haben. Nehmen wir die CO2-Minderungsziele für 2020. Also selbst im frühen Jahr 2019 und 2018 bei einer Reihe von energiepolitischen und Klimadebatten im Bundestag habe ich politischen Wettbewerb häufig, ja, kurioserweise fast jubilieren hören, dass die 2020-Ziele krachend scheitern werden, dass es krachend gerissen wird. Das Gegenteil ist eingetreten. auch oder wäre eingetreten auch ohne Corona, denn wir hätten da eine Zielerreichung von.
Ich wollte gerade sagen,
von,
hat natürlich so ein bisschen ein Sonderjahr.
Ja, aber nur wirklich ein ganz klein bisschen. Mhm. Und wenn man den Betrachtungszeitraum anschaut und wenn man sich die Prognosen sozusagen im Normalverlauf eher anschaut, dann wären wir so auf 39% etwa gekommen, vielleicht 38,6 oder 39,2. Das ist von 40 so ganz weit nicht entfernt und von krachen Scheitern ist es aber ganz weit entfernt. So, jetzt sind die Ziele erreicht worden, auch durch einen Sondereffekt. Trotzdem ist die Freude darüber bei denjenigen, die es eigentlich immer eingefordert haben, also die es sozusagen aus taktischen Gesichtspunkten eingefordert haben. Ich habe es natürlich auch eingefordert, aber weil ich hinter der Sache stehe, die Freude ist da relativ klein. Also sie haben die Grünen nicht jubilieren hören. Eigentlich ist das ein Grund zur Freude, dass man es geschafft hat. Und das zeigt eben auch, dass wenn man sich ambitionierte Zielmarken vornimmt, dass man das mit konsequentem Handeln erreichen kann. Ich glaube im Übrigen, dass das auch eine Lehre aus dem letzten Jahrzehnt ist. Denn wenn ich mir das Thema anschaue, nenne jetzt beispielsweise die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, dann ist das eigentlich ein Beleg dafür, und man darf ja auch mal durchaus sich selber ein bisschen kritisieren, wie man es eher nicht machen sollte. Das erste Mal aufgekommen, so im Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal 2011. Und dann hat das über 8 Jahre gedauert, bis der Knoten durchgeschlagen worden ist. Das ist natürlich nicht hinnehmbar. Und wenn man dann insgesamt, ich sag mal, in 2011 gibt es den Startschuss und man weiß, dass 2020 abgepfiffen und gemessen wird, ist es natürlich schon ein bisschen doof, erst 2019 loszulaufen. Ich hoffe, dass man daraus gelernt hat und dass man vor allen Dingen auch gelernt hat, dass das Thema Klimaschutz, CO2-Minderung, wie gesagt, jeweils verbunden oder eingebettet in eine kluge Industrie- und Wirtschaftspolitik, eine Herausforderung ist, die von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam angegangen werden müssen. Mhm. Und das ist das Gegenteil von hilfreich ist, wenn die Länder auf den Bund zeigen und vielleicht der Bund dann wieder auf die Länder zurück und man sich in ewigen Runden im Vermittlungsausschuss da gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben will. Das hat in der Sache wenig gebracht. Wir haben es dann am Ende des Tages noch durchschlagen können. Darüber freue ich mich und daraus, wie gesagt, sollten wir die Lehren ziehen.
Das ist interessant. Sie sind ja sehr engagiert in dem Thema Energieeffizienz, also Energie einsparen und effizienter Energieeinsatz. Sind ja nicht nur Vorsitzender der DNEF, die sehr bekannt ist, sondern eben auch Vorsitzender dieses Parlamentskreises. Ich habe Sie jetzt aber so verstanden, dass Sie schon durchaus auch eine kritische Einschätzung machen zu der Frage Gebäudesanierung, zumindest mit Blick auf Umsetzbarkeit politischer, habe ich Sie jetzt so verstanden, dass es sehr schwierig ist, da Dinge vorzugeben? Oder würden Sie also nach wie vor sagen, im Grunde führt an einer Art, also Vorgabe von Gebäudesanierung oder einem Pfad, einem politischen, führt kein Weg vorbei?
Also man muss schon sehr genau wissen, wo man hinsteuern will. Die Frage, wie man es erreichen will, da bin ich eher bei Fördern und Anreizen als bei Verbieten. Weil ich auch gesehen habe, wenn man in einzelne Bundesländer schaut, die sehr, sehr, sehr stark oder fast alleine auf Ordnungspolitik gesetzt haben, der Ansatz ist gescheitert. Die ganz viele Bürgerinnen und Bürger entziehen sich dann eben solchen Handlungsanweisungen und finden Umgehungsmöglichkeiten. Und das ist eigentlich das größte Problem, das dabei aus meiner Sicht entsteht, das führt eher dazu, dass das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit mit etwas Negativem, mit Zwang verbunden wird. Und eigentlich läuft doch so ein Thema am besten, wenn es, wie gesagt, mit einer guten Portion intrinsischer Motivation, weil man selber davon überzeugt ist, weil man ein Ziel erreichen will. Ich will jetzt nicht diesen Spruch vom Bootsbauer, Schiffbau und der Begeisterung für das Meer heranziehen.
Ja, das ist ein kleiner Prinzen,
richtig, Saint-Exupéry. Aber das ist im Grunde genommen ja genau der Weg, den wir haben wollen. Und wenn ich nur Befehle ausspreche, dann kann das klappen, aber mit Überzeugung und eigener Motivation klappt es in der Regel viel besser. Und wir sehen das im Moment in weiten Teilen. Mhm, wir haben ja interessanterweise auch schon vor Corona festgestellt, dass die Förderprogramme, die neu geordnet und aufgesetzt worden sind und Gott sei Dank auch umfangreich finanziell ausgestattet worden sind, sich einer ganz enormen Nachfrage erfreuen. Und wir haben da einen Mittelabruf, der ist, ich habe es mir jetzt nicht, weil ich für solche Gespräche ungern auswendig lerne, aber wir haben, glaube ich, eine Versechsfachung des Mittelabrufes oder sowas, eine Versiebenfachung.
Ja, das ist doch genau, deutlich erhöht, ja.
Das ist doch genau das, wo wir hinwollen. Und mittlerweile gucken alle aufs BAFA. Ich habe letzten Freitag noch mit dem Präsidenten des BAFA gesprochen. Den hatten wir nämlich in den von Ihnen schon genannten Parlamentskreis Energieeffizienz eingeladen, gemeinsam mit einem Vertreter des ZTH, also des Handwerks, um diese Herausforderung, wie kann man es dann eben tatsächlich im Doing erreichen, dass Gebäudesanierung noch besser und noch schneller läuft, um so ein Thema nach vorne zu bringen.
Das klingt sehr positiv, also finde ich gar nicht so gewöhnlich im Moment, weil man ja insgesamt doch von vielen Seiten immer so sehr stark den Alarm hört. Wir müssen jetzt im Gebäudesektor unbedingt was machen und wie kriegen wir das hin?
Müssen wir auch, aber das funktioniert auch und man muss einen sehen und ja. Das darf man eben. Ich habe da auch nicht immer richtig gelegen, aber es ist eben nicht ausschließlich die Frage oder die Immobilieneigentümer, auch die Selbstnutzer, sind nicht ausschließlich nur über das Argument zu holen, pass mal auf, da sparst du dann richtig an den Kosten Geld, sondern es sind viele andere, auch weiche Argumente. Wenn man sich anschaut, wofür bisher häufig Sanierungsaufwendungen getätigt worden sind, dann sind das beispielsweise Bädersanierungen oder der Einbau einer Einbauküche, einer hochwertigen Einbauküche mit allerhand Schnickschnack. Wenn eine, bleiben wir beim Bild der Badsanierung, die erfolgt ohne, dass überhaupt, also ich kenne keine einzige Badsanierung, die, bei der vorher eine Wirtschaftlichkeitsberechnung angestrengt worden ist. Die Leute wollen es einfach schön haben. Das sind ganz andere Kriterien. Und wenn wir das dann mit so einer Idee wenigstens auch den Bereich der energetischen Gebäudesanierung erreichen können, dann ist das eine klasse Sache. Das kostet manchmal auch dann ein bisschen sozusagen Wirksamkeit, weil das natürlich automatisch bedeutet, dass ein Teil des Einsparpotenzials in mehr Komfort umgesetzt wird. Das ist so. Aber wie gesagt, wenn man die Leute dann noch anreizt, sich wirklich klug zu verhalten und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen spielerisch macht und überhaupt einem Wohnungsnutzer an die Hand gibt, was ist eigentlich ein ziemlich guter Energieverbrauch und was ist ein bisschen weniger guter? Und wie machen das die Leute um dich herum, die so in einer ähnlichen Gegend mit einer ähnlichen Mentalität und ähnlichen klimatischen Verhältnissen wohnen? Dann kann man eine Menge erreichen. Ich will jetzt auf ein anderes Beispiel, um auf das Eingangsthema Mobilität zu kommen, runterbrechen. Wenn, das ist meine Erfahrung, wenn ich in einem Kraftfahrzeug fahre, egal ob Verbrenner, also Benziner, Diesel oder ein Elektrofahrzeug und ich habe eine Momentanverbrauchsanzeige. Das beeinflusst schon das Fahrverhalten.
Transparente Nutzung.
Oder es ist einem vollkommen egal. Aber das ist meines Erachtens wichtig. Und dann kriegen wir auch, und das hatten Sie ja in der Anmoderation auch dargestellt, die Visierung noch genauer hin. Ganz häufig unterhält man sich über die Strompreisentwicklung. Das ist auch verständlich. Aber das Thema, was bezahlt man eigentlich für die Wärmeversorgung, für die Warmwasserversorgung, das wissen ganz viele Haushalte nicht. Und so als ungefährer Daumenwert würde ich mal in den Raum stellen, wenn ich 1 Euro für Strombezug in der Wohnung ausgebe, dann gebe ich im selben Zeitraum zwischen 3 und 5 Euro für Heizung aus.
Das wird ja jetzt, da will ich mal einhaken, demnächst auch noch mal ein bisschen mehr. Jetzt haben Sie viel über Förderung gesprochen, das ja eine Möglichkeit ist, das anzureizen. Jetzt ist aber im Moment natürlich die Hauptdiskussion der CO2-Preis, der jetzt auch nicht gerade immer im Land des Förderns angelegt ist, sondern der ja auch am Ende Ordnungsrecht ein Stück weit ist. Nicht ganz so dramatisch, aber schon auch Ordnungsrecht, um es umzulagern. Mhm. Jetzt ist es, ich hatte vor schon relativ langer Zeit mal in den Kollegen, den Bundestagsabgeordneten Bernd Westphal von der SPD hier bei Glasklar. Und er hat zu dem Thema CO2-Preis und zu der Diskussion, wer die Kosten tragen sollte, hat er das Folgende gesagt.
Wir sind als Sozialdemokraten klar der Meinung, dass der Vermieter hier in der Verantwortung ist. Der hat im Grunde genommen auch die Möglichkeit zu investieren. Der kann eine neue Heizungsanlage einbauen. Der kann sein Haus dementsprechend energetisch sanieren. Der kann dafür sorgen, dass man eine CO2-freie Energie- und Wärmeversorgung da gewährleistet. Der Mieter hat da gar keine Chance, der hat da gar keinen Einfluss drauf. Und deshalb sagen wir, der Teil, also nicht die gesamten Heizkosten, die muss natürlich der Mieter tragen, da kriegt er eine Heizkostenabrechnung. Aber den Teil der Steigerung der CO2-Bepreisung, da sind wir der Meinung, dass das 100% an den Vermieter gehen müsste. Die Union, Koalitionspartner, hat da eine andere Auffassung, aber da werden wir einen Kompromiss finden.
Das war, glaube ich, im Februar. Da scheint aber die Einschätzung nicht geholfen zu haben. Sie haben, glaube ich, keine Einigung dazu gefunden in der Regierungsfraktion, oder? Warum war das so?
Das ist richtig. Also der von mir sehr geschätzte und im aus der erweiterten Region Braunschweig, nämlich aus Hildesheim stammende Kollege Bernd Westphal, lag auch bei seiner grundsätzlichen politischen Einschätzung und aber auch bei den Wirkmechanismen leider daneben. Das passiert häufiger mal. Ich will aber ausdrücklich sagen, Bernd Westphal, und solltest du das jetzt mithören, lieber Bernd, nimm es mir nicht übel. Du weißt, wir verstehen uns gut und ich schätze dich sehr. Bernd Westphal ist da auch ein bisschen getriebener seiner eigenen Partei und die hat eben in Fragen der Energiepolitik und auch gerade in Fragen der Energieeffizienzpolitik nicht immer ein glückliches Händchen. Ich halte selber eine solche Zuschreibung alleine dem, also ich halte für, ich sage Ihnen, was ich für grundsätzlich falsch halte und dann sage ich Ihnen, was ich für richtig halte in der Frage.
Gerne.
Ich halte es für verkehrt, diesen CO2-Aufwand alleine dem Vermieter zuzuschreiben. Der Vermieter sitzt nicht als einziger im Fahrersitz. Ich halte es auch für genauso verkehrt, das alleine dem Mieter zuzuschlagen. Denn, und das erkläre ich dann bei meinem Lösungsansatz, auch der hat nicht alle Hebel und Instrumente in der Hand. Und ich halte es allerdings auch für abenteuerlich und wirklich für deutlich zu kurz gesprungen zu sagen, naja, dann machen wir es uns leicht und machen 50-50. Damit sind beide ungerecht behandelt. Was ist der richtige Weg aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht, ich glaube, da lohnt auch ein Blick in die Lebensrealität, macht es doch eigentlich Sinn, wie folgt vorzugehen. Je besser die Gebäudeinfrastruktur ist, also je besser die Hardware ist, weil sie eben relativ neu erstellt ist oder weil sie gerade jüngst klug und wirkungsvoll saniert und auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Also je besser die Hardware ist, desto eher ist das Ganze, ist die Frage des CO2-Fußabdruckes vom konkreten Nutzerverhalten abhängig. Also wenn in dem Fall der Vermieter, bleiben wir in dem Mieter-Vermieter-Verhältnis und das ist ja im Grunde genommen das, was wir diskutieren, nur eine Verlängerung des sogenannten Mieter-Vermieter-Dilemmas. Genau. Also je besser die Hardware ist, desto eher kommt es auf das konkrete Nutzerverhalten an und umso stärker hat der Mieter mit seinem konkreten Nutzerverhalten die Hebel in der Hand. Das führt aus meiner Sicht dann zu einer weitgehenden Umlagefähigkeit auf den Mieter. Wenn allerdings die Gebäudeinfrastruktur und die Gebäudequalität völlig überkommen ist, vollkommen veraltet ist, dann ist es doch regelmäßig so, dass der Mieter sich einschränken kann, wie er will. Der heizt zum Fenster raus beispielsweise. Und dann wäre es ja unbillig, dem Mieter die ganze Bürde aufzulasten, weil es alleine in der oder ganz überwiegend in der Verantwortung des Vermieters steht. Und wenn man dann sagt, wir machen es uns leicht und machen halbe-halbe, dann sagt der Mieter, ist egal, ich muss auf mein Verbrauchsverhalten gar nicht so richtig achten, ich zahle sowieso was und Effizienz spielt für mich nachgeordneten Punkt. Und der Vermieter, der Gebäudeeigentümer, der möglicherweise sogar jüngst eine Sanierung gemacht hat, der sagt sich, na sag mal, kommen die denn eigentlich noch ganz klar? Ich habe doch jetzt alles, was ich überhaupt machen kann, getan und werde dann trotzdem, in Anführungszeichen, bestraft. Sanierung mit mir künftig nie wieder. Ich habe nichts davon. Und das wäre, würde zu einem Full-Stop in der Gebäudesanierung führen können. Und deswegen bin ich für so eine Art, in der Zuordnung für so eine Art Schieberegler. Und da gibt es Möglichkeiten mit der Klassifizierung von Gebäuden. Da kommt dann auch der Gebäudeenergieausweis, interessanterweise der Bedarfs, in der Bedarfsvariante eher ins Spiel, der dafür einen Ansatzpunkt liefern kann, weil gleichzeitig natürlich das Ganze dann auch nicht ein vielstufiger Verwaltungsakt werden darf unter dem Stichwort oder unter der Überschrift Bürokratiereduzierung.
Das klingt nach einem sehr differenzierten Ansatz. Habe ich auch schon mal den Gedanken, zumindest den Ansatz, das von der Sanierungstiefe abhängig zu machen, habe ich so schon mal gehört. Ich glaube auch vom Verband der Wohnungswirtschaft, der das mal angedacht
hat. Ja, die haben das möglicherweise bei der DNF auch mit abgeguckt. Wir haben das auch wirklich in umfangreichen...
Gehe ich von aus, ja.
Ja, ich auch. Und da lohnt es sich im Übrigen häufig abzuschreiben bei der DNF. Das scheint mir einfach sachgerechter, weil es keinen Sinn macht, es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn man ein wirklich gutes Ergebnis erzielen will, dem Vermieter oder der Vermieterin da die Motivation zu rauben oder den Mieter in die Verzweiflung zu bringen.
Ich hatte den Kollegen Richter vom VDW in Nordrhein-Westfalen hier schon in Glasklar, der hat das, glaube ich, vorgebracht. Er wird sicherlich, also zur Frage der Eigentümerschaft oder des Ursprünglichen von so Ideen wird er sicherlich auch eine Idee haben. Am Ende ist es ja auch egal, von wem jetzt ein guter Vorschlag gekommen ist. Kann ja vielleicht
nochmal
in der nächsten Legislaturperiode diskutiert werden, oder?
Ja, das muss es auch. Und am schönsten ist ja eigentlich Folgendes. Und auch das sehen wir, weil das Beispiel, das Sie bringen, hat natürlich die Gemüter erhitzt. In der politischen Diskussion, die Diskussion auf der Straße, jetzt kommen wir wieder hin und vielleicht sagt der eine oder andere Zuhörer, meine Güte, der Müller büxt immer in das Mobilitätsthema aus.
Aber ich habe ja doch damit angefangen.
Na gut, stimmt, Sie sind schuld. Also diese Benzinpreisdiskussion, die kommt natürlich noch viel schneller in Gang. Und auch da bin ich häufig gefragt worden, wie ich denn das eigentlich sehe. Naja klar, wir haben einen CO2-Preisaufwuchsfahrt gesetzlich verankert. Und ab 2026 öffnet sich sozusagen der Kanal, bei dem oder der Korridor, bei dem im Moment die untere Haltelinie mit der oberen Haltelinie vollkommen übereinander läuft, öffnet sich das und spreizt sich das. Aber was ich mir wünsche ist, es geht ja bei dem Thema gar nicht darum, Einnahmen für die öffentliche Hand, für den Staat zu generieren, sondern es geht ja darum, CO2-Emissionen zu verhindern, und zwar wirksam. Und das heißt eben dann auch wieder, da sind wir wie gesagt beim Eingangsthema, dass wir stärker CO2-arme oder CO2-neutrale Kraft- und Brennstoffe einphasen müssen. Denn genau wenn das passiert, wird dieser CO2-Mehrpreis nach BEHG nicht fällig. Und das ist eigentlich mein Wunsch. Denn davon, dass einige Euros mehr im Bundeshaushalt landen. Davon hat das Klima gerade mal überhaupt gar nichts.
Ich glaub, und das an wird der CO2-Konzentration auch.
Ja, genauso. Und das ist, dann sind wir wieder bei dem Thema, nicht? Wenn man Klima- und Nachhaltigkeitspolitik so betreibt, dass in der breiten Öffentlichkeit das nicht als Verheißung, sondern als Bedrohung ankommt, ja, dann haben wir ein grundsätzliches Problem.
Was halten Sie denn von dem klimaneutralen Energieträger Wasserstoff? War vielleicht nicht erstmal gar nicht nur unbedingt im Wärmemarkt eingesetzt, sondern grundsätzlich ist ja auch eine Lösung, die
im Moment total breit spannend
diskutiert wird. Sehen Sie da Potenzial?
Enormes. Finde ich total spannend. Glaube ich, kommt auch in der Mehrzahl, also in breiteren Teilen der Bevölkerung an, obwohl es natürlich schon eine sehr technische Debatte ist. Warum finde ich das spannend? Weil der Wasserstoff eine gute Speichermöglichkeit von schließlich grün erzeugtem Strom darstellt. Weil das Thema der Transportfähigkeit da ist. Und weil es eben dann auch mit der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten eine wirklich hervorragende Möglichkeit ist, unsere Industrie hier im Land zu halten und das Ganze CO2-freundlich, CO2-neutral aufzustellen. Ich komme aus Braunschweig, unweit, wohne im Süden Braunschweigs. Unweit von meiner Mietwohnung befindet sich die Salzgitter Stahl AG, mhm. die ja mit dem Projekt Salkos genau den Weg beschreiten, nämlich CO2-armen, CO2-freien Stahl herzustellen. Ich halte das für genau den richtigen Weg und dann muss man noch geeignete Wege diskutieren und finden. Es gibt ja eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das Ganze dann wettbewerbsfähig gestalten kann. Ich sehe auch große Chancen, da sind wir wieder im Mobilitätsbereich. Mhm. Im Mobilitätsbereich im Übrigen.
Das ist ja für den Schwerlastbereich sehr, sehr stark diskutiert.
Genau, für den Schwerlastbereich ist es diskutiert. Auch für den Individualverkehr gibt es schon erste Angebote, habe da mal das Privileg gehabt, das eine oder andere Fahrzeug kurz ausprobieren zu können, die wirklich super funktionieren. Wir haben im Schwerlastbereich unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits durch den Einsatz von Brennstoffzellen, andererseits auch durch den Einsatz von Wasserstoff in Verbrennungskolbenmaschinen, was in einigen Anwendungsfällen aufgrund von technischen Anforderungen, das will ich jetzt hier nicht zu sehr vereinzeln, erforderlich sein wird. Wir haben im Bereich des Heizens dann späterhin wahrscheinlich Möglichkeiten. Das wird nicht gleich gehen, weil mit so einer reinen Wasserstoffbeimischung zum Gas hebeln wir keine großen CO2-Vorteile. Und Wasserstoff ist im Moment noch knapp. Und was knapp ist, ist regelmäßig im Moment noch ein bisschen teurer.
Was heißt im Moment noch? Glauben Sie, dass der Markt größer wird noch?
Der wird deutlich größer. Schauen Sie, vor etwas über 2 Wochen haben die Bundesrepublik Deutschland und Australien ein Abkommen geschlossen, das Thema grünen Wasserstoff weiter voranzutreiben. Es gibt schon Abkommen mit Saudi-Arabien, es gibt auf Regierungsebene seit Jahren eine relativ enge und kollegiale Abstimmung, beispielsweise mit Japan, auch einer wichtigen Industrienation, die zunächst noch ein bisschen anderen Angang gewählt hat. Wir haben es ja beim Wasserstoff doch mit einer gewissen Farbenlehre zu tun. Mhm. Und Japan setzte da zunächst noch relativ stark auf blauen Wasserstoff. Ich bin der Auffassung, dass man wahrscheinlich in der Phase, in der man Wasserstoff einphasen will, das Thema dieser Farbenlehre, blau, türkis, grün, noch, ich sag mal, mit Überlappungen handhaben sollte. Aber das Ziel muss natürlich der CO2-frei hergestellte grüne Wasserstoff sein. Und ich sehe da, wie gesagt, große Chancen. Halte das für wichtig. Und wenn wir auch ein bisschen weiterschauen, ist das zum Beispiel eine hervorragende Möglichkeit, auch diese umfangreichen Investitionen in unser Gasversorgungsnetz einfach in die Zukunft zu führen und denen eine neue Bestimmung zu geben. Finde das interessant und gut und richtig und finde es auch gut, dass die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium dort massiv unterstützt.
Prima, das ist natürlich ein Punkt, der uns jetzt auch als Unternehmen ziemlich, ziemlich umtreibt. Also die Frage, wie kriegt man die Gasverteilnetze umgebaut, sodass auch Wasserstoff am Ende durchfließen kann. Das scheint machbar zu sein, wird auch, wie Sie sagen, nicht von heute auf morgen gehen, aber ist kein großes Hexenwerk. Und die Frage ist nur tatsächlich, ist das politisch gewollt am Ende? Oder will man Deutschland abreißen und wieder neu aufbauen?
Für die Union kann ich sagen, das ist politisch gewollt. Das ist ein Thema, für das ich wirklich ganz breite Begeisterung wahrnehme. Und diese Begeisterung, die drückt sich nicht darin aus, dass man dass man das ganz naiv betrachtet. Das wäre dann wiederum auch dumm. Am Ende des Tages muss auch das wirtschaftlich gut handelbar sein, aber das gibt große Chancen. Und es kommt noch eins hinzu, und da sehe ich eben auch einen wichtigen Ansatz. Die räumliche Ausdehnung der Bundesrepublik Deutschland ist begrenzt. Und das zu ändern, habe ich Gott sei Dank nicht mehr wahrgenommen. Deswegen sind wir auch begrenzt bei der Frage der Herstellung von erneuerbaren Energien. PV, Windkraft onshore, Windkraft offshore, Windkraft nearshore, alles Mögliche, was wir haben, Biomasse-Nutzung und. Und die Herausforderungen kriegen wir eben nur dann gehebelt, wenn wir auch da in kluge Kooperationen eintreten. Und ich will jetzt mal auf ein womöglich etwas ungenaues, aber dafür einfaches und eingängiges Bild setzen. Also ich glaube nicht, dass Deutschland den Energiebedarf, der steigend sein wird, aus eigenen Quellen selber wird decken können. Das wäre das erste Mal seit 200, 250 Jahren. Wir haben eigentlich in den letzten Hunderten von Jahren immer Energieträger eingekauft und importiert.
Trotz Effizienz-Einsparpotenzial.
Das ist also ganz genau. Klar, okay. Ganz genau so. Klar, mit Effizienz können wir da auch eine Menge erreichen, aber wir werden auch Energieträger in Zukunft importieren müssen. Und wie es zu importieren ist, wie die Dinge herzustellen sind, bei der Frage der Herstellung von besonders gut funktionierenden, wirtschaftlich funktionierenden, zuverlässigen Elektrolyseuren, wie gesagt, bei dem Aufsetzen von Prozessen im Bereich der Transportlogistik, das sind natürlich Kernkompetenzen, die wir mit, ich sag mal, mit unserem super aufgestellten Maschinenbau lösen können. Und dieses Beispiel, das ich angekündigt hatte, wenn wir uns an den Goldrausch in den USA erinnern, da gibt es natürlich den einen oder anderen Goldschürfer, der sein Glück gemacht hat. Aber die Masse der Goldschürfer ist nicht besonders wohlhabend geworden. Wer gut verdient hat, waren die Verkäufer von Schaufeln und Sieben. Und wenn wir in Deutschland, wenn wir in Europa sozusagen die modernen Schaufelverkäufer der Wasserstoffwirtschaft werden, dann ist das genau ein Weg, den ich mir wünsche und den ich für besonders klug halte.
Und dann müssten wir die Schaufeln noch irgendwie ans Bergwerk und ans Gold bringen. Und da kommen wieder die Netze ein Stück weit ins Spiel.
Auch.
Weil ja, glaube ich, kein Geheimnis ist, dass in der Frage des Transports dann durchaus schon auch noch ein Vorteil wieder liegt, der bei der Gas- und Transportnetzinfrastruktur liegt. Es ist
zum einfach Beispiel
mit weniger Verlusten möglich, die Energie zu transportieren. Ne?
Wobei wir natürlich auch, ich hatte Australien genannt, also das hielt ich für ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das ganze Netz gebunden von Australien, also einmal um den halben Globus hierher zu leiten. Mhm. Aber dann sind es möglicherweise Tankschiffe. Mhm. Und dass die Australier eben in den letzten eineinhalb Jahren, da gab es ja auch einen enormen Meinungsumschwung, in den letzten eineinhalb Jahren dieses Thema dann auch grünen Wasserstoff für sich anerkannt haben und die Chancen gesehen haben und in der Zusammenarbeit mit Europa, mit insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, nachdem sozusagen der bevorzugte Ansprechpartner der Australier in der EU zwischenzeitlich aufgehört hat, das ist eben auch eine enorme Chance für uns in Deutschland.
Finde ich spannend, das hatten Sie ja an anderer Stelle schon mal erzählt. Australien ist für mich ja auch immer ein Kohleland gewesen, ein massives. Ja. Aber wäre natürlich spannend, wenn man da auch auf erneuerbare Energien setzt, weil die Flächen natürlich gewaltig sind. Und die
Wir werden es in näherer Zeit sehen. Der australische Energieminister ist nach meinen Informationen in einigen wenigen Tagen in Deutschland und Angus Taylor kommt aus Kohle, aus den australischen Kohleregionen, hat dort seinen Wahlkreis gewonnen und aber da hat es, wie gesagt, eine Neujustierung und eine Neuaufstellung gegeben und das sollten wir für uns nutzbar machen.
Spannend, werde ich auf jeden Fall mal drauf achten, genau verfolgen. Lieber Herr Müller, vielen Dank, das ist für mich ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle, und das ist die simple Frage: Im 2021er Jahr, das jetzt ja doch schon auch ein Weilchen fortgeschritten ist.
Ja, Bergfest, ne? Heute Nacht.
Bergfest, ja, stimmt. Sogar ziemlich genau. Wir haben
ja ziemlich ganz genau, ja.
Also ist nur noch ein halbes Jahr jetzt. Ich muss irgendwann meine Abschlussfrage auch mal verändern, glaube ich, sonst wird die Zeitspanne zu kurz. Aber wenn Sie eine Frage dieses Jahr noch gerne beantwortet hätten, glasklar, welche Frage wäre das für Sie?
Welche Frage ich gerne dieses Jahr glasklar beantwortet?
Privat oder politisch oder wie auch immer, gesellschaftlich. Europameisterschaft ist ja jetzt gelaufen.
Das Ding ist durch. Die Frage, die ich gerne beantwortet hätte, Ich kann Ihnen die Frage beantworten. Die Frage, die ich gerne beantwortet hätte, ist die Frage nach der Kanzlerschaft für die nächsten 4 Jahre. Und ich habe auch eine sehr konkrete Vorstellung, wie die Antwort auslaufen.
Die können Sie beantworten.
Ja, ich würde sagen, also ich bin da sehr für Armin Laschet und die Union. Ja.
Das überrascht mich jetzt nicht. Das ist aber ein guter Abschluss natürlich aus Ihrer Sicht. Ich wünsche natürlich überparteilich jedem das Beste. Hoffe vor allem auf einen inhaltsgetriebenen Wahlkampf und darauf, dass dann im Herbst spätestens die wichtigen Entscheidungen kommen in der Energiepolitik auch. Herr Müller, ich bedanke mich sehr, hat mir großen Spaß gemacht und ich grüße Sie ganz herzlich nach Braunschweig heute, glaube ich.
Ja, vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht. Bis bald und alles Gute nach Berlin.
Dankeschön.
Ja, tschüss.
Tschüss. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ruhr. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.